Ich möchte Sie noch einmal herzlich begrüßen zum zweiten Teil. Da werden wir einige Problemfelder anschauen, was Islam und Christentum betrifft. Ich werde Ihnen auch einige Argumente nennen und auch einige Aussagen aus dem Koran zitieren, eben Problemfeld Islam, Christentum. Und der Islam kritisiert eben das Christentum und die Bibel. Und die Frage ist das berechtigt? Wir wollen diesen zweiten Teil bitte unter diesen Gedanken auch verstehen. Es geht um einen Dialog, es geht um das gegenseitige Verständnis, es geht eventuell auch um Klärung. Es könnte sein, dass manche Dinge vielleicht nicht richtig sind, vielleicht manche Vorwürfe nicht richtig sind gegenseitig. Darum geht es. Wir wollen hier keine Mauern aufbauen, wir wollen hier keine Aggression hier veranstalten, das ist nicht gut. Denn das führt zu Problemen, das führt zu Auseinandersetzungen, das führt zu Mord und Totschlag. Und das wollen wir nicht, das ist nicht der Weg. Aber wir müssen gegenseitig in Verständnis begegnen und gegenseitig respektieren und achten. Und das ist enorm wichtig. Ich möchte Ihnen einige Problemfelder aufstellen und zeigen, welche Problematik es hier gibt von der Sicht des Islams gegenüber dem Christentum. Es ist das Problem der Dreieinigkeit. Der Islam hat das Problem, das er vorwirft, die Christen glauben an einen dreieinigen Gott. Das ist ein erstes Problem. Das zweite Problem ist, dass das Christentum sagt, dass eben wir einen Stellvertreter brauchen, Jesus Christus als Opfer, und der Islam hat damit Probleme. Warum haben wir diesen Stellvertreter? Darüber werden wir uns kurz beschäftigen. Der dritte Punkt, der Islam wirft vor, dass die Christen oder das Christentum die Bibel verfälscht hat, die Schriften verfälscht hat. Tora, Psalmen und Propheten und das Evangelium von Jesus. Darüber werden wir ganz kurz reden. Und der nächste Punkt, der Islam wirft dem Christentum vor, dass sie ein unheiligen Leben haben, ein Lebensstil haben, was nicht sozusagen passt zu ihrer Aussage der Christen. Das ist eine massive Kritik. Und der letzte Punkt, eine Gesamtverurteilung des Islam. Der Islam hat Probleme damit, dass der Islam pauschal gesamt verurteilt wird. Darüber werden wir ganz kurz reden. Und ich hoffe, dass wir mit einem lachenden Gesicht, freundlich miteinander, dann auch hier ins Gespräch kommen können, auf die Fragen auch eingehen können. Ich habe schon Fragen bekommen. Problem der Dreieinigkeit. Ich möchte Ihnen jetzt einige Surenverse hier vorlesen. Sie können es nachverfolgen, woher das kommt, dass Sie damit Probleme haben. Es heißt zum Beispiel in der Sure 3, 2 bis 4, Gott ist einer allein. Es gibt keinen Gott außer ihm. Er ist der Lebendige und Beständige. Er hat die Schrift der Wahrheit auf dich herabgesandt als Bestätigung dessen, was an Offenbarungsschriften vor ihr war. Also vor ihr die Schriften war, das sind immer Tora, Psalmen, Propheten, Evangelium, ja? Er hat auch die Tora und das Evangelium herabgesandt, schon früher als Rechtleitung für die Menschen. Da oben heißt es, Gott ist einer allein. Oder Gott ist einer allein, es gibt keinen Gott außer ihm. Er ist der Lebendige, Beständige, ihn überkommt weder Ermüdung noch Schlaf. Ihm gehört alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Er ist der Erhabene, der Gewaltige. Immer wieder werden wir im Koran Verse finden, die genau das betonen. Gott ist allein. Ihr Leute der Schrift, treibt es nicht in eurer Religion nicht zu weit und sagt gegen Gott nichts aus als die Wahrheit. Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sein Wort, das er Maria entboten hat, und der Geist von ihm. Darum glaubt an Gott und an seinen Gesandten und sagt nicht von Gott, dass in einem drei sei, hört auf, so etwas zu sagen. Das ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott, gepriesen sei er. Hier hören Sie und lesen Sie ganz klar, das Christentum sagt, glaubt an die Dreieinigkeit. Und hier im Koran und im Denken, im Fühlen, im Leben der Moslem heißt es nein. Es gibt einen Gott und nicht drei. Wörtlich heißt es hier sogar. Ungläubige sind diejenigen, die sagen, Gott ist einer von dreien. Es gibt keinen Gott außer ihm, einen einzigen Gott. Und wenn sie mit dem, was sie da sagen, nicht aufhören, haben sie nichts Gutes zu erwarten. Da steckt noch schon ein bisschen eine kleine Drohung dahinter. Das sind die Quellen, wo eben und auch viele, viele mehrere Texte im Koran, wo eben in den Islamunterricht, in den Moscheen ganz klar gemacht wird, es gibt nur einen Gott. Und ich möchte einige Argumente hier nennen. Der Islam entsteht historisch gesehen in der Zeit des Abfalls des Christentums. Denn etwa im 5. Jahrhundert des Christentums hat das Christentum angefangen, Prinzipien der Bibel aufzugeben. Man hat Dinge eingeführt, die mit der Bibel nichts mehr zu tun hatten. Wenn man genau nimmt und historisch gesehen, ist der Islam der beste Beleg und vielleicht sogar die beste Kritik zu der Zeit zum Abfall, zur Bestätigung des Christentums. Daher kommt dieser Gedanke. Die Korantexte und die Überlieferung kritisieren diese Entwicklung sehr scharf. Sie sagen, gegen die Dreieinigkeit, gegen die, die den Sonntag eingeführt haben und den Sabbat abgeschafft haben. Im Islam, also im Koran, heißt es zum Beispiel, diejenigen, die den Sabbat verändert haben, in den Sonntag, haben sich benommen wie Affen. Das ist eine Kritik, weil historisch gesehen in der Zeit der Sabbat in den Sonntag verändert wurde und das kritisiert der Islam und der Koran. Und es steht auch noch, Allah wird ihr Gesicht in den Hintern verwandeln. Das möchte ich mal sehen, ja, wie das geht. Das ist eine ganz klare Aussage, ihr habt den Sabbat in den Sonntag verändert, ihr habt Mönchtum eingeführt, ihr habt die Dreieinigkeit eingeführt, alles wird ständig kritisiert. Und wenn man genau hinschaut, die Kritik an der Dreieinigkeit geht vor allem darauf, weil damals das abgefallene Christentum auch die Marienanbetung eingeführt hat. Man hat gesagt, es gibt den Gott Vater. Wie wurde Maria dann genannt? Die Mutter Gottes. Und dann Maria, Gott, Sex, Jesus. Und das sagen sie, das ist absolute Gotteslästerung. Man muss auch verstehen, warum sind sie gegen die Dreieinigkeit? Nicht in dem Sinne, wie das Christentum das versteht, sondern gegen diese Konstellation. Da steht zumindest Sure 5. Und damals, als Gott sagte, Jesus, Sohn der Maria, hast du etwa zu den Leuten gesagt, nehmt euch außer Gott mich und meine Mutter zu Göttern? Das ist die Kritik. Man sieht darin einen sexuellen Akt. Stellen Sie sich vor, Allah, dieser allmächtige Gott, holt sich die Maria, entschuldigen Sie bitte, hat Sex und Jesus kommt. Das ist Gotteslästerung, ja, für den Moslem. Und im Grunde genommen sagen das doch die Christen auch nicht, oder? Sie sagen ja nicht, dass Gott Vater mit der Maria Sex hatte und dann kam Jesus. Das ist auch für die Christen Gotteslästerung. Das geht nicht. So steht es auch nicht geschrieben. Es steht auch im Koran ganz klar, der Heilige Geist kam über Maria, Maria ward schwanger. Wo steht das noch? In der Bibel. Der Heilige Geist kam über Maria und Maria ward schwanger. Nichts anderes steht auch in der Bibel. Und das muss man verstehen, warum sie massiv gegen die Dreieinigkeit sind. Eben die Ablehnung der Dreieinigkeit kommt aus dem Kontext des Götzenkultes in der arabischen Welt. Und das ist absolut verständlich. Also wenn Moslems gegen die Dreieinigkeit sind, ist das absolut verständlich, weil sie Gott, Maria Mutter verbinden und das führt natürlich zu einem Problem der Dreieinigkeit. Und so sehen das Christen auch nicht. Natürlich, jetzt wäre die Frage, wie sieht das die Bibel? Darauf möchte ich hier nicht eingehen. Ganz klar, ein Satz vielleicht. Die Bibel sieht nicht so, dass Maria also Mutter Gottes ist und ein Teil der Gottheit ist. Das kennt die Bibel nicht. Seine Erfindung, Abfall des Christentums, das kritisiert der Islam. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Islam kritisiert ganz klar und sagt, warum brauchen wir einen Stellvertreter? Der allmächtige Gott braucht kein Instrument, kein Weg, kein Ersatz, um die Menschen zu erlösen. Er ist doch Gott. Wozu braucht er einen Weg, ein Mittel? Gott kann vergeben oder nicht. Er muss sich nicht erst auf ein Opfer berufen. Das ist die Haltung im Islam. Wozu das Ganze? Das Interessante ist aber, dass Jesu siegreiches Leben, sündloses Leben sogar im Koran bestätigt wird, und das sogar im Koran heißt, dass Jesus sozusagen der beeindruckende oder das beeindruckende Zeichen überhaupt ist bei Gott. Jesus ist das Zeichen Gottes für die Menschheit. Es wird sogar im Koran so genannt als Wort Gottes, als Geist Gottes, als das Zeichen schlechthin. Sehr interessant, wie der Koran über Jesus spricht. Und da heißt es, auch als Bestätigung hier, ein Vers, das sind die Gottesgesandten der früheren Generationen und Völkergemeinschaften, Volksgemeinschaften. Wir haben die einen von ihnen vor den anderen durch besondere Gnadenbeweise ausgezeichnet. Mit einem oder mit einigen von ihnen hat Gott unmittelbar gesprochen. Einigen von ihnen hat er einen höheren Rang verliehen als den anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, haben wir die klaren Beweise gegeben und ihn mit dem Heiligen Geist gestärkt. Er wird sogar Geist Gottes genannt, Wort Gottes genannt, im Koran. Das ist enorm wichtig. Da sind die Quellen aus der Sura. Das mal zu ihrer Haltung. Und dann zum nächsten Punkt. Der Islam sagt, die Schrift ist verfälscht worden. Die Schriften, Tora, Psalmen und Propheten und das Evangelium von Jesus sind verfälscht worden. Und da schauen wir mal ganz kurz an, was sie sagen. Im Koran eben stehen manche solche Aussagen. Ihr Leute der Schrift, warum verdunkelt ihr die Wahrheit mit Lug und Trug? Wörtlich mit dem, was nichtig ist. Und verheimlicht sie, wo ihr doch um sie wisst. Und einige von ihnen verdrehen den Wortlauf der Schrift, damit ihr meint, es stamme aus der Schrift. Während es in Wirklichkeit nicht daraus stammt und sagen, es stamme von Gott. Während es in Wirklichkeit nicht von ihm stammt, damit sagen sie gegen Gott wissentlich eine Lüge aus. Das Interessante ist, dass eben die ganzen koranischen Verse, die ich untersucht habe, nicht von einer Verfälschung der Schrift redet, dass die Schrift total verändert worden ist, sondern von einem verkehrten Anwenden, Kommentieren der Schriften. Also die Kritik im Islam gegen die Schriften ist nicht, die Schrift ist verändert worden und weggestrichen und so weiter gestrichen worden, sondern es ist verkehrt kommentiert worden. Es ist, wie wir gelesen haben, verdreht worden. Ich habe sogar in meiner Arbeit eben dieses Wort verdreht untersucht, nicht verfälscht untersucht. Es sagt einfach verkehrt kommentiert, verkehrt weitergegeben. Nicht, was in der Schrift steht. Das ist der Grund. Aber Sie sagen, wie kann eine Schrift Sachen erwähnen, die die Würde des Propheten herabsetzen? Ich möchte Ihnen einfach Informationen geben, damit Sie verstehen, wie ein Moslem tickt, wie ein Moslem denkt, wie ein Moslem fühlt, woher diese Information, diese Haltung kommt. Das sind die Grundlagen. Sie sagen, wie kann Abraham lügen? Was, Abraham hat gelogen? Wo hat er gelogen? Was hat er gesagt im Alten Testament? Das ist meine Schwester. Aber es war seine Frau, ja? Und wenn ein Moslem sowas liest, dass ein Prophet lügt, dass Lot Blutschande treibt in der Bibel mit den Töchtern, dass Aaron, dieser große Prophet, kommt auch im Islam vor, im Koran, ein goldenes Götzenkult macht, Bild, David Ehebruch begeht, Salomo Götzenbilder anbetet, das ist für einen Moslem unmöglich. Es heißt eigentlich, wie kann sowas sein? Wie kann ein Prophet Schlechtes tun, Schlechtes denken, schlecht handeln? Also das ist in den Köpfen der Moslems nicht möglich. Warum? Weil sie eben von einem heiligen Propheten anders denken. Ein Prophet begeht keinen Fehler. Das ist dieses Denken. Und dieses Denken, dass ein Prophet keinen Fehler begeht und wenn man in der Bibel dann eine wahre Geschichte über einen Propheten liest, stößt das ganz natürlich auf Probleme. Die Frage ist jetzt, ist es richtig, dass ein Prophet keinen Fehler macht? Oder lässt auch die Menschlichkeit zu, dass man auch einen Fehler begehen kann? Ist es vielleicht nicht echter, authentischer, wenn es natürlich ist, dass man auch mal Fehler machen kann? Sehr interessant. Das ist aber der Grund, warum sie auch mit der Bibel manchmal Probleme haben, weil die Bibel Sachen erwähnt, die eben gewisse Haltungen, gewisse Praktiken signalisieren, Fehler von gewissen Propheten. Aber, ist sehr interessant, auch wenn Mohammed auch in den Köpfen, in den Herzen der Menschen keine Fehler gemacht hat. Der Koran sagt in einigen Stellen, dass auch Mohammed Fehler begangen hat. Und dass er sogar um die Vergebung der Schuld bittet. Also dieses Phänomen, dass jemand einen Fehler begehen kann und heilig ist, kennt auch der Koran, weil sie auch von Mohammed darüber spricht. Sehr interessant. Also es könnte sein, dass eine verkehrte Meinung oder eine versetzte Meinung, vielleicht nicht konkrete Meinung, zu einer verkehrten Schlussfolgerung kommt. Da muss man drüber nachdenken, ob vielleicht das Bild, dass auch ein Prophet Fehler machen kann, auch vielleicht richtig sein könnte. Es gibt sogar eine islamische Fakultät, die sich mit den Ungenauigkeiten der Bibel beschäftigt. Gibt es Ungenauigkeiten in der Bibel? Gibt es das? In unwesentlichen Punkten? Das ist eine interessante Frage. Ja? Zum Beispiel 5. Mose 34. Wie kann Mose, nachdem er gestorben ist, das 5. Buch schreiben? Von einer gewissen Logik, ja, kommen Sie. Sicherlich könnte man daran denken, dass Josua das letzte Kapitel geschrieben hat. Also unterschiedliche Zahlen, sagen sie, bei dem einen wird erwähnt, es sind 5000 Leute, bei dem anderen erwähnt, es sind 4000 Leute. Und die sagen, wie passt das zusammen? Und Augenzeugenberichte der Evangelien, der eine berichtet so, der andere berichtet so und der nächste berichtet so. Und die sagen, die müssen doch zusammenpassen. Das heißt, vom Verständnis des Moslems kann das Wort sich nicht widersprechen, kann keine Ungenauigkeiten haben, kann nicht verkehrt sein. Das ist die Haltung, ja, des Moslems. Und warum? Weil der Moslem glaubt, im Islam glaubt man, dass der Koran verbal inspiriert ist. Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe ist es inspiriert. Und das kann sich nicht um einen Buchstaben sich irren. Das ist nicht möglich. Wenn man diesen Maßstab natürlich anwendet an die Bibel, dann stellt man fest, es gibt schon ein paar unwichtige Details, die sind unwichtig, die laufen neben der Geschichte, weil einer hört 5000, der andere schreibt 5500, ja? Eben schon vorkommen kann, aber wenn man das Gesamtbild ein bisschen sieht, dass es sich sogar ergänzen kann. Dass ein Unfall, wenn man einen Unfall beobachtet, aus 4 Blickrichtungen unterschiedliche Berichterstattungen geben kann, oder? Weil der eine von der Perspektive den Schwerpunkt sieht, der andere sieht diesen Schwerpunkt und damit könnte man die Problematik relativ schnell lösen. Und dann sagt man, es gibt ja das sogenannte Barnabas-Evangelium, das ist eine Schrift, die entstanden ist, sozusagen nachdem irgendwie der biblische Kanon abgeschlossen war. Und Sie sehen darin einen Beleg, dass die Evangelien verfälscht sind. Und Sie sagen, dieses Barnabas-Evangelium ist das wahre Evangelium. Und die anderen sind falsch, sagen Sie. Nur, eben, da wird auch erwähnt, dass jemand gekreuzigt wurde, Judas, einer, dem ähnlich sah, und Jesus nicht der Sohn Gottes ist, und Mohammed der verheißene Prophet ist. Das ist die Haltung, was im Punkto eben der Verfälschung der Schrift hineingeht und eben die unterschiedlichen Berichte. Ein weiterer Punkt, was sehr, sehr, sehr massiv ist in der Kritik, ist das Problem des unheiligen Lebens der Bekenner des Christentums. Sie müssen sich vorstellen, die Moslems zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Christen. Ihr Leben spricht eine andere Sprache als ihr Glaube. Diskrepanz zwischen dem Anspruch Christentum und die Realität. Sie sagen, wenn wir in die Gesellschaft schauen, wer ist denn gläubig? Wer ist denn ein Beter? Betet einer in der Öffentlichkeit, im Christentum? Ich kann mich erinnern, als wir in eine Pizzeria gegangen sind, und als Familie so am Essen waren, die Pizzen gekommen sind. Und da schreit unsere kleine Tochter, die ist heute nicht mehr so klein, die ist groß, ja, ganz laut: Papa, wir haben noch nicht gebetet. Und wir reagieren sehr, nicht so laut, nicht so laut und so, ne? Manche Christen schämen sich, in der Öffentlichkeit zu beten, oder? Wenn jetzt der Moslem schaut in die Gesellschaft und sagt, das ist das Christentum, und sie verbinden Christentum mit der Gesellschaft. Ein Topf. Beides ist gleich. Also Christentum und Gesellschaft ist für sie identisch. Wenn jetzt ein Moslem in die Gesellschaft reinschaut und das Leben, Praxis in der Gesellschaft sieht, könnte man meinen, dass sie vielleicht recht haben könnten? Könnte man da meinen? Alte Leute werden abgeschoben. Im Orient gibt es fast keine Altenheime. Überhaupt nicht. Und wenn es Altenheime gibt, dann gibt es für die Generäle, für die reichen Leute. Aber das ist schon fast 5-6 Sterne Hotels, sowas ähnliches ist, ja? Warum? Weil innerhalb der Familie die älteren Leute aufgefangen werden, bis zum Schluss. Sie werden geachtet, geschätzt, ihre Meinung zählt bis zum Schluss. Deshalb gibt es auch weniger Demenz, weniger Abschieben. Und Sie sehen, hier schiebt man alles ab, ja? Und die gucken dann, Moral hat keine Bedeutung mehr. Die Familie verliert zunehmend ihre Funktion und Existenz. Der eine geht mit dem ins Bett und der geht mit dem ins Bett. Die wechseln die Frauen wie die Unterhose. Manchmal wechseln sie die Unterhose nicht mal, ja? Und so. Und das sieht der Moslem. Der Moslem sieht dieses Leben und sagt, was ist denn das für ein Haufen? Das muss man verstehen. Ich möchte hier einfach um Verständnis werben, damit wir die Moslems verstehen, wie sie denken, wie sie fühlen, wie sie das klassifizieren, das Ganze. Werteverfall auf allen Ebenen. Christentum, Westen ist ja identisch für sie. Der Schöpfergott hat fast keinen Platz mehr in der christlichen Welt. Ich glauben Sie mir, wenn Sie heute in der Schule sagen, ein lebendiger Gott hat die Welt geschaffen, was wird mit Ihnen passieren? Sie werden an die Wand gedrückt. Ihr kleines oder großes Piktogramm wird an die Wand eingeprägt. Sie werden erschlagen. Man wird ihnen sagen, sind sie verrückt geworden? Wir kommen von den Affen. Und im Islam gibt es das nicht. Das gibt es schon, aber die meisten Moslems glauben an einen Schöpfergott. Die sagen, Allah, Gott hat das geschaffen, sagen sie. Und jetzt sehen sie eine christliche Welt, die überhaupt nicht an das glaubt, was sie sagt. Und sie nennen sich Christen. Verstehen Sie, was für ein Problem entstehen kann bei den Moslems? Und das sind Werteverfälle, Probleme ohne Ende. Ja? Und deshalb, wenn Sie diese ganzen Probleme anschauen, es ist eine Schande zu sagen, dass wir Christen sind. Warum? Weil Sie Christentum mit Abfall, mit Demontage, keine Moral, keine Ordnung, Saus und Braus, drunt und drüber verbinden. Verstehen Sie, warum das ein Problem ist, für einen Moslem Christ zu werden? Verstehen Sie das? Das ist ein echtes Problem. Und es kommt noch ein weiteres Problem hinzu, was unglaublich viel Spannungsfelder hier aufbaut. Und das muss man verstehen. Ich bin jetzt kein Typ, der jetzt Plädoyer für Islam oder für direkt Christentum machen möchte. Ich möchte bitte versuchen, neutral zu bleiben. Ich möchte um Verständnis werben. Denn wenn Sie verstehen, wie Sie denken, wie Sie fühlen, und wenn wir das verstehen, ich glaube, dass das ein Weg wäre, aufeinander zuzukommen. Oder meinen Sie nicht? Wir müssen darüber nachdenken. Warum ist denn die Kritik da? Ein weiteres großes Problem ist das Problem der Pauschal- und der Gesamtverurteilung des Islams. Die Instrumentalisierung des Islams für den weltweiten Antiterrorkampf. Das ist das Thema von vielen Staaten und Amerika. Wir müssen gegen alle Länder vorgehen. Der Islam wird gleichzeitig sozusagen gleichgestellt mit Terrorismus. Die sagen, jeder Moslem ist ein potenzieller Terrorist. Kann das Probleme hervorrufen? Wenn ich sagen würde, jeder Christ ist ein potenzieller Terrorist, kann das Probleme hervorrufen? Ich bitte Sie. Ja, natürlich. Und diese Pauschalverurteilung ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Man spielt mit den Gefühlen und Haltungen und Mentalitäten dieser Menschen. Das führt zu einer Bombenstimmung-Atmosphäre, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Das sollte man nicht tun. Und ich meine, ich will darum werben, dass wir Verständnis füreinander haben. Ich möchte Ihnen sagen, es ist zum Teil verrückt. Ich bin ja zum Christentum konvertiert. Deshalb habe ich nicht weniger islamische Freunde. Wir diskutieren ganz offen darüber. Wir tauschen uns aus. Wir haben Respekt und Achtung voneinander. Aber wissen Sie was? Obwohl ich konvertiert bin, obwohl ich Theologie studiert habe, obwohl ich Religionswissenschaftler bin, hat man mich unter die Lupe genommen als einen Top-Terroristen. Plötzlich klingelt es an der Tür. So wie jetzt. Das hat super gepasst, ja? Es klingelt an der Tür, wunderbar. Und ich mache auf. Wer steht vor mir? Die Sonderabteilung der Kripo. Und jedes Mal, wenn ich Polizisten sehe, ich sage ihnen, ich kriege weiche Knie, ja, ich vergehe. Und an der Grenze, wenn ich an die Grenze fahre und ich sehe Polizisten, dann verhalte ich mich schon so komisch, dass sie mich rausziehen, ja. Ich kriege solche weiche Knie, ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es am Gesicht, ich weiß es nicht, ja. Auf alle, die stehen vor mir, die sagen, die sind von der Kripo. Wir müssen mit ihnen reden. Dann kommen sie rein, bei mir schlottert alles, die sitzen da. Was denken Sie über das Thema? Was denken Sie über dieses Thema? Wo kommen Sie her? Was für eine Haltung haben Sie? Was denken Sie über den Papst? Was denken Sie über das Christentum? So, hey, Moment, Moment, Moment. Polacco, langsam hier. Hey. Langsam, langsam. Worum geht's hier? Herr Alci, Sie sind bei uns unter dem Radar. Sie werden von uns beobachtet. Sie sind ein Top-Terrorist. Mir ist alles runtergefallen. Wie bitte? Stellen Sie sich mal vor. Weil jeder Moslem ein potenzieller Schläfer ist und ich bin ein Top-Schläfer. Wissen Sie warum? Ich bin noch zum Christentum gegangen, um mich reinzumogeln und dann schlage ich zu und dann wache ich auf. Stellen Sie sich das mal vor. Unverschämt. Ja? Und dann muss ich erst mal aufklären den Leuten, was das ist Islam, was das ist Christentum. Die waren hinterher erstaunt. Ich habe dann eine Einladung bekommen, vor der Polizeiakademie zu sprechen über Islam und Christentum. Also, wenn man so eine Einladung bekommt, okay, aber diese weichen Knie, ich sag's Ihnen, ja? Und die haben dann gesagt, okay, Herr Alci, wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen, Sie sind kein Top-Terrorist. Ich bin auch kein Terrorist, habe ich dann gesagt. Ja, ich bin ein Tourist. Ja, manchmal. Ich reise hin und her, aber kein Terrorist. Die Worte sind so ähnlich, ja. Aber wir haben uns gut verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass ich trotzdem unter dem Radar stehe. Die kamen und sagten, woher haben Sie diese Bilder von den zwei Türmen in New York? Wie bitte? Ich habe das Recht zu fragen, woher haben Sie meine Bilder aus meinem Computer? Ich sag's Ihnen, vieles wird untersucht. Vieles ist gläsern. Also wir haben uns sehr gut verstanden und eine Einladung ist ja auch nicht schlecht. Die Schikane des Westens gegen islamische Länder und die Einschränkung ihrer nationalen Rechte, zum Beispiel Öl gegen Lebensmittel. Wenn der Islam Terrorismus ist, wenn das immer im Kopf der Leute schwirrt und der Politiker, wird der Islam immer ein Problemfaktor gesehen, oder? Ist es nicht so? Und dann wird schikaniert. Und dann wird draufgehauen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ich empfehle, damit vorsichtig umzugehen. Die Ignorierung der Berichte von der Behörde. Ist der Atomchef, der Chef von der Atombehörde El Baradei ein Begriff Ihnen? Er ist der Präsident dieser Behörde. Er untersucht mit seiner Mannschaften Länder, geht mit Kommissionen in die Länder hinein, um zu prüfen, ob diese Länder potenzielle Gefahr sind für den Westen durch ihre atomarische Energiegewinnung. Und da habe ich etwas gesehen und gelesen und auch gesehen im Fernsehen und ich musste wirklich lachen. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Da wurde ein Bericht gebracht, dass El Baradei untersucht hat, ob der Iran eine potenzielle Gefahr ist. Und ich sage Ihnen, wir müssen ganz genau hinhören. Hören Sie bitte ganz genau hin, was gesagt und was geschrieben wird. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie manipuliert. Das sage ich ganz offen hier. O-Ton, aus dem Iran kommt keine Gefahr für eine atomare Geschichte. Das ist das Ergebnis von El Baradei und seiner Kommission. 5 Minuten später, als dieser Bericht draußen war, geht George Bush, unser Cowboy, an die Front und ja, ich habe ihn auch sehr gerne. Ist ein interessanter Mensch. Und sagt, wir sehen uns in der Politik gegen den Iran bestätigt. Wenn sie nicht aufpassen, werden wir reinhauen. Hey, Moment mal, habe ich jetzt Tomaten auf den Ohren, Gurken auf den Ohren? Oder habe ich irgendwas verkehrt gelesen? Oder was? Der hat doch gerade gesagt, es entsteht und besteht keine Gefahr. Natürlich die Masse der Menschen hört den Georgie, ja, als Botschaft. Und was ist denn mit den anderen? Das ist ein Problem. Hier wird bewusst eine Pauschalverurteilung im Islam vorgenommen. Und das sollten wir nicht tun. Es schafft uns große Probleme. Das ist nicht der Weg des Dialogs. Wir dürfen nicht diesen Stimmen nur hinhören. Wir müssen unseren Verstand und unseren Geist ein bisschen öffnen und sagen, Moment mal, wir müssen genau hinhören. Als dann nach dem Irakkrieg dann die Stimmen hochkamen und sagten, aus dem Irak kamen keine großen Probleme. Und sogar Tony Blair und andere angefangen haben, nach Worten zu suchen und sich zu entschuldigen. Haben Sie das mitgekriegt? Tauchte plötzlich der Clark, Gutachter Clark auf. Er sagte, ja, das habe ich doch in meinem Gutachten, bevor man in Irak einmarschiert ist, habe ich doch geschrieben, dass aus dem Irak kein Problem kommt. Hat er gesagt. Ich habe es gelesen. Und dennoch hat man reingeschlagen, damit die Achse des Bösen vernichtet wird. Damit die Terroristen eliminiert werden. Komischerweise ist der Gutachter Clark auf seltsame Weise verschwunden. Gestorben, dann hieß es. Seltsam. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht in dieses Horn hineinblasen. Wir entwickeln eine Spannung. Das führt zu einer Religionsproblematik. Das führt zu einem Kriegszustand. Das ist nicht der Weg. Das lehne ich ab. Und ich möchte einladen, darüber sachlich nachzudenken. Manchmal fragen mich Leute, ja, guck doch mal, die Juden und die Moslems, die kämpfen miteinander, die hassen sich wie die Pest und so weiter. Und ich sage ihnen, es ist in der Geschichte etwas passiert, was unvorstellbar ist. Unglaublich. 1948 hat man den Palästinensern das Land weggenommen, das ihnen jahrhundertelang gehört hat, hat man einfach den Juden, den Israeliten gegeben. Ich frage Sie, wenn jetzt die UNO kommen würde, 2009, 31., ich glaube heute ist der 31., ja? Oktober, und würde den Schweizern die Ostschweiz wegnehmen. Gut, einige würden sagen, na ja, Ostschweiz ist Provinz. Okay, gut. Wer Provinz ist, das sei mal dahingestellt, ja? Aber angenommen, die UNO würde kommen und aus unserem Land die Ostschweiz wegnehmen und, sagen wir mal, bitte nicht verkehrt verstehen, ich habe nichts gegen diese Menschen, und den Albanern geben. Und jetzt heißt es plötzlich auf der Karte Albanien Teil 1 und da ist Albanien Teil 2. Hätten Sie was dagegen? Wäre das in Ordnung? Verstehen Sie? Genau das ist hier passiert. Und das ist ein politisches Problem vorher gewesen. Jahrhundertelang haben Juden mit Moslems in Frieden zusammengelebt. Jahrhundertelang sind sie Nachbarn gewesen. Sie haben miteinander gegessen. Sie haben ihre Frauen gegenseitig mit ihren Kindern verheiratet. Jahrhundertelang. Es gab wirklich keine großen, nennenswerten Probleme. Das sagt die Geschichte. Und jetzt nimmt man den Palästinensern das Land weg und gibt es einfach den Juden. Meinen Sie, dass das Probleme hervorruft? Glauben Sie das? Und ich persönlich muss ich sagen, das war eine sehr interessante politische Entscheidung. Diese Entscheidung hat eine tickende Bombe in diese Region installiert. Und seit dieser Enteignung und Einführung haben wir wirklich eine super Bombenstimmung dort, oder? Aber bitte nicht nur einseitig, von beiden Richtungen, ne? Da fliegen die Fetzen. Das ist sehr schlecht. Und da meine ich, müssen wir einfach ein bisschen weiter gucken. Wir müssen Verständnis füreinander haben und auch in den Dialog treten. Oder Ausfälle. Sie können bestimmt das Bild erkennen, wer das ist hier, ne? Die Ausfälle von Politikern und religiösen Führern von Benedikt den 16. Der sagte, aus dem Islam ist nichts Gutes in der Geschichte erwachsen. Nichts Gutes hervorgekommen aus dem Islam. Glauben Sie, dass so eine Aussage auch zu einer Bombenstimmung führt? Warum macht man das? Warum knallt man immer rein? Und es hat eine Revolution ausgelöst und der Mann konnte nicht mehr reisen genug. Ja, der ist nur noch gereist, um diese Aussage zu relativieren. Das kommt aus der Pauschalverurteilung. Und das sollten wir nicht tun. Ja? Ist die islamische Kritik am Christentum, an der Bibel berechtigt? Ich möchte kein Plädoyer halten für irgendeine Richtung. Ich möchte nur sagen, diese Problemfelder, Problem der Dreieinigkeit, Problem des stellvertretenden Todes Jesu als Opfer, Problem der Verfälschung der Schrift, Problem des unheiligen Lebens der Bekenner des Christentums, Problem der Gesamtverurteilung, Pauschalverurteilung des Islams, führt zu einer Schlussfolgerung, nämlich zu dieser. Es ist eine Schande, eine Blamage, Christ zu werden. Verstehen Sie, warum Moslems dann Probleme kriegen, wenn Menschen Christen werden? Verstehen Sie das besser? Weil diese Punkte es schwierig machen. Und wir sollten in diese Richtung nicht gehen. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir in einen Dialog kommen, dass wir um Verständnis bitten, dass wir die anderen den anderen verstehen, dass wir versuchen zu klären, wie ist das. Und ich glaube, wenn wir miteinander freundlich begegnen, wenn wir miteinander in die Augen gucken können, wenn wir miteinander in Dialog treten, wenn wir versuchen, uns zu verstehen, glaube ich, es muss zu dieser Bombenstimmung nicht kommen. Bitte verheizen Sie nicht Ihre muslimischen Freunde. Und ich möchte auch aufrufen, unseren muslimischen Freunden sagen, bitte verheizen Sie nicht Ihre christlichen Freunde. Das ist nicht der Weg. Das führt zu Problemen, zu Schwierigkeiten, Hasserfüllungen und falschen Meinungen, falschen Handlungen. Das bringt nichts. Wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen voneinander lernen, wir müssen sagen, okay, woher kommst du, was glaubst du, warum tickst du so, warum tackst du so, damit wir die richtige Taktik entwickeln, ins Gespräch zu kommen. Das ist eigentlich der Weg. Und so könnte es viel besser sein in unserer Welt. Ich möchte ganz kurz auch erzählen, weil auch eine Frage sicherlich kam. Herr Alci, Sie sind Theologe, Sie sind Religionswissenschaftler. Das hieße ja, dass Sie vorher Moslem waren und jetzt sind Sie Christ geworden. Warum ist das so? Was hat Sie dazu bewogen, dass Sie Christ geworden sind? Ich muss Ihnen sagen, ich war ein Durchschnittsmoslem. Ich hatte 6 Brüder, eine Schwester, also eine richtige Männerdomäne. Und ich habe auch diese distanzierte Haltung zu Christen gehabt. Weil ich wusste, Christen leben nicht so, wie sie leben sollten. Sie essen alles, sie trinken alles, es gibt keine Moral. Halte dich fern von diesen Christen. Geh nicht in die Kirche zu den Christen. Lies nicht ihre Bibel, ist eh verfälscht. Ja? Du bist auf einem guten Weg. Das war meine persönliche Haltung über viele Jahre. Und dann erlebte ich etwas, was mich bewogen hat, mal innezuhalten, drüber nachzudenken. Das war, als ich dann eine Einladung bekam zu einer christlichen Hochzeit von gläubigen Menschen und meine Nachbarin hat mich einfach mitgenommen. Hat gesagt, komm mit, erlebst du mal eine christliche Hochzeit. Haben Sie schon mal eine türkische, eine islamische Hochzeit erlebt? Ich kann Ihnen empfehlen, gehen Sie hin. Das ist wirklich wunderbar. Ein toller Moment. Und Sie lernen auch ein bisschen ganz nett orientalisch zu tanzen. Ganz tolle Sache, ja? Es ist wirklich, die beißen auch nicht, ist ganz nett. Und ich bin dann zu einer christlichen Hochzeit gekommen. Ich war auf dieser Hochzeit 8 Stunden dort, etwa. Haufen Leute, kannte niemanden, nur meine Nachbarn. Wir sind dorthin gefahren mit einem alten R4, mit so einer Schaltung. Alles hat geklappert. Bei 100 wäre das Auto beinahe auseinandergefallen. Ja, wirklich, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Und ich kannte niemanden. Aber da war etwas, was mich fasziniert hat. Es war etwas, eine Stimmung, wonach ich gesucht habe. Ich konnte mir damals nicht erklären, was es war. Was war denn das? So eine heilige, friedliche, ich konnte es nicht beschreiben, eine unglaubliche Atmosphäre. Und ich bin dann nach Hause, also sozusagen auf dem Weg zurück, und da und die Nachbarin fährt 110, kaum können wir uns verstehen, das ist so laut, das Auto fällt jeden Moment auseinander. Und dann frage ich die Nachbarin, sag mal, warum waren die Leute so anders, so wie ich, also anders als die, die ich kenne? Die haben etwas, ich kann es mir nicht erklären, was es war, etwas, wo mein Herz sucht. Und dann sagt die Nachbarin, weißt du, diese Leute dort kennen Gott persönlich. Und das war für mich eine Katastrophe. Was? Diese ungläubigen, unbeschnittenen, schmutzigen, dreckigen Heiden? Nee, das geht nicht. Also, oh, kennen Gott persönlich. Bitteschön, ja. Das war für mich eine Katastrophe. Und dann fragte ich, ja, wer ist denn, ich habe schon nach vorne geschrien, wer ist denn dieser Gott, den Sie persönlich kennen? Das Auto hat geklappert, ja, unglaublich. Und dann ruft sie zurück, Jesus Christus ist dieser Gott. Sagte ich, oh nein, wo bin ich dahin geraten? Dachte ich sofort, Gotteslästerung, hör mir bloß auf, ja. Jesus, Gott, na, unmöglich. Katastrophe. Dann fragte ich, und wie lernt man diesen Gott persönlich kennen? Ist doch eine berechtigte Frage, oder? Ist vielleicht die Frage aller Fragen. Diese Frage muss sich jeder stellen. Und sie sagte, wie aus der Pistole geschossen, durch die Bibel. Und ich dachte, nein. Sie ist doch verfälscht, verändert worden. Das letzte Buch ist die letzte Offenbarung, Koran. Nein, dachte ich mir, nie im Leben. Und ich habe innerlich weich verärgert dann, ja. Wir sind dann nach Hause gefahren, irgendwie sind wir zu Hause angekommen mit dieser Kiste da, ja. Und das hat mich beschäftigt. Diese Erfahrung auf der einen Seite mit diesen Menschen, die hatten etwas, ich wusste nicht genau, was es war. Aber es hat mich interessiert. Aber dann diese katastrophalen Antworten, dachte ich, nein, es darf nicht sein. Dann bin ich wieder zu der Nachbarin gegangen und habe gesagt, Moment mal, ich habe so viele Fragen. Wieso hast du mich auf die Hochzeit mitgenommen? Mein Hirn platzt und so. Ich darf manche Fragen vielleicht nicht durchdenken. Moment. Ich habe sie mit Fragen bombardiert. Und die Frau hat die Fragen angehört sich. Habe gesagt, Moment. Ist sie dann zum Bücherregal gegangen, hat ein großes Buch genommen, ein ganz großes, nämlich die Bibel, streckt sie mir entgegen und sagt, da stehen die Antworten drin. Und ich dachte, ich krieg's nicht, ja. Oh, dieses Buch. Eine Stimme sagte in mir, nimm es nicht. Es ist doch verfälscht. Die andere Stimme sagte, vielleicht stehen Antworten drin. Schau mal rein. Und so habe ich innerlich gekämpft. Wie vom Blitz und Donner gerührt, stand ich da. Und ich habe mich überwunden, dieses Buch zu nehmen. Es war ein komisches Gefühl. Ab nach Hause, ja, hinter verschlossenen Türen. Das erste Mal in meinem Leben die Bibel gelesen. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Das erste Mal in meinem Leben. Dieses Buch der Christen aufgemacht. Ich dachte, was passiert jetzt, ja, wenn ich aufmache? Es ist ein magisches Buch. Wenn ich jetzt, geht ein Blitz raus, werde ich erschlagen oder so. Ich dachte, von oben kommt ein Blitz und ich werde tot sein, wenn ich es aufmache. Solche Gedanken sind mir gekommen. Und dann habe ich das Buch angefangen zu lesen. Wie fängt man ein Buch an zu lesen? Fängt man von hinten an? Na gut, den Koran fängt man wirklich von hinten an. Man liest von rechts nach links. Dieses Bild ist nicht ganz richtig, aber man fängt von vorne an, ne? Von da nach da. Habe ich angefangen zu lesen, die Bibel, dass der liebe Gott das geschaffen hat. Schöpfergott, sag ich, ja, Moment mal, das kenne ich doch. Und die Geschichte von Adam und Eva und von Noah und so, oh, sagte ich, diese Geschichten kommen mir bekannt vor. Und als ich dann las, dann Abraham steht drin in der Bibel, da hat mein Herz gehüpft vor Freude. Habe ich mir gedacht, wenn Abraham da drin steht, da kann fast nichts mehr falsch sein, ja? Weil Abrahams, das Wort hat geleuchtet mir entgegen, oh, Abraham. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo ich dann gelesen habe über Geschlechtsregister. Der zeugte den, der wurde so alt, und dann habe ich die Bibel gleich zur Seite gelegt und gesagt, Menschenskind, Kapitel über Kapitel, der zeugte den, wurde so alt, der zeugte den, wurde so alt, der zeugte den. Habe ich fast schon Hirnblähung bekommen. Ja? Habe ich das zur Seite getan, aber so nach der islamischen Version, du musst viel zitieren, du musst viel lesen. Auf Norddeutsch, ran an die Buletten, bin ich wieder zur Bibel gegangen, habe wieder angefangen zu lesen. In der Mitte, dann weiter hinten und dann ganz hinten gelesen. Ich sag's Ihnen, ganz hinten in der Offenbarung. Tier aus dem Meer, Tier aus der Erde, Heuschrecken, Schlange, Drache, Pferde. Ich dachte, ich bin im Zoo. Aber was ist denn das für ein Buch? Im Buch der Christen. Ich habe mir gedacht, es sind 1000 Puzzleteile und ich weiß nicht, wie ich diese Puzzleteile zusammenfügen kann. Haben Sie schon mal gepuzzelt? Haben Sie schon mal? 1000 Teile? Meine Frau ist Weltmeisterin in Puzzeln. Sie puzzelt in einer Geschwindigkeit, da werde ich ganz bewusstlos. Und einmal sagte sie zu mir, magst du auch mal puzzeln? Und dann habe ich gesagt, ach nee, du weißt du, diese Teile, ich kann sie nicht unordnen und so. Doch, doch, das beruhigt die Nerven, hat sie gesagt. Ich sage, na gut, ich versuche es mal. 10 Minuten. Ich versuche zu puzzeln. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du Schatz, kannst du mal die Schere bringen? Sie sagt, ja, natürlich. Und dann brachte sie mir die Schere und sagt, da ist ein Zipfel zu viel. Wenn ich das abschneide, passt es rein und das Puzzleteil passt. Sie hat gesagt, so puzzelt man nicht. Ja? Und mir kam es vor wie 1000 Teile, als ich das erste Mal die Bibel las, wie 1000 Teile, und ich wusste nicht, wie man das ordnen soll. Und ich sage Ihnen, wenn Moslems vielleicht die Bibel lesen, könnte es sein, dass sie genau diesen Eindruck bekommen können. Sie können es nicht einordnen. Kann es passieren? Es muss nicht sein. Bei mir war es so. Dann kam ich über diese Nachbarin, dann so zu meiner Stelle, wo ich bin gelernter Koch als erstes, habe ich Koch gelernt, habe ich meine Kochlehre angefangen. Da war ich mit Menschen zusammen, die mit mir die Bibel gelesen haben, mir geholfen haben, diese Puzzleteile zu ordnen. Und eines Tages war dieses Bild komplett. Wissen Sie, was will der Islam? Was will der Koran? Was will das Christentum? Was will die Bibel? Ist doch eine berechtigte Frage. Im Islam wurde ich so erzogen, dass ich am Ende meines Lebens eine Prüfung abgeben muss. Ich muss zur Prüfung. Und ich muss über einen Seil drüber balancieren, um auf die andere Seite zu kommen. Und meine guten Werke werden mir helfen, über dieses Seil ins Paradies zu kommen. Und wenn ich es nicht schaffe, über dieses Seil zu gehen, werde ich runterfallen, dann gibt es die Hölle, dann gibt es Kebab, ja? Dann werde ich gebraten. Und diese Thematik des Kebabes, der Hölle, des Gebratenwerdens, Kebab heißt ja nur Gebratenwerden, die ist auch im Christentum vorhanden, wie es eben verkehrt ausgelegt wurde. Und ich dachte mir, ich muss Sport machen, um über das Seil zu balancieren, aber das Seil über diese große Kluft, um auf die andere Seite zu kommen, ist so dünn wie ein Haar, und so scharf wie eine Rasierklinge. Das ist diese berühmte Schicksalsbrücke. Wenn du draufsteigst, gibt es mich zweimal. Und einmal ist schon eine Katastrophe, könnte man sagen, ja? Weil du durchgesäbelt wirst. Und Allah hilft dir irgendwie, durch die guten Werke auch und durch seine Gnade, so ungefähr, dass du vielleicht auf die andere Seite kommst. Und als ich dieses Bild in meinem Herzen, in meinem Kopf hatte, als Moslem, habe ich das andere Bild kennengelernt in der Bibel. Durch die Bibel. Und zwar, tatsächlich, da ist eine große Kluft. Da ist wirklich ein Problem zwischen diesseits und jenseits. Und viele Menschen versuchen, auf die andere Seite zu kommen. In verschiedenen Systemen. Mit verschiedensten Angeboten. Aber in der Bibel wird die Situation so beschrieben, dass da eine Brücke gespannt ist. Über diese Kluft. Und Gott sagt zu mir, ich bitte dich, geh über diese Brücke, und du wirst erlöst sein. Und diese Brücke auf die andere Seite ist Jesus. Jesus ist diese Brücke auf die andere Seite. Als das mir klar wurde, wusste ich sofort, warum die Menschen auf der Hochzeit anders waren. Weil sie das Problem der Kluft gelöst haben. Hindernis, auf die andere Seite zu kommen. Und ich stand vor der Wahl. Gehe ich über das Seil auf die andere Seite oder über die Brücke? Es könnte sein, dass sie genauso mal vor der Wahl stehen, am Ende ihres Lebens. Ob sie über das Seil gehen, so dünn wie ein Haar, oder über die Brücke. Das ist ihre freie Entscheidung. Gott zwingt niemanden. Und ich bin über diese Brücke gegangen, habe zu Gott Ja gesagt und ich habe meinen Vater sofort angerufen. Vater, habe ich zu ihm gesagt, ich habe die Brücke gefunden. Er hat gesagt, mein Sohn, Gott segne dich, wenn du was verloren hast und wiedergefunden hast. Ja, hat er sich erstmal gefreut. Dann sagte ich, ja, ich habe Ja gesagt zu dem Geschenk der Erlösung. Ich muss es nicht erarbeiten, ich muss es mir nicht erkaufen. Es ist ein Geschenk. Ich kann es annehmen und ich möchte Gott nachfolgen. Und ich habe es angenommen. Dann sagt er, was hast du getan? Seine Stimme wurde ganz anders. Er sagt, ja, ich habe das Geschenk angenommen, ich habe die Brücke gefunden. Meine Stimme wurde immer leiser. Ja? Was hast du getan? Du bist zu den Christen gegangen, hast ihre Bibel gelesen, du bist Christ geworden. Und dann fing er an, mich zu schimpfen. Und wie? Das war heftig. Und da kam zwischen uns eine Spannung. Ich erzähle das Ihnen aus dem Grunde, damit Sie auch spüren und auch mal gehört haben, wie das passieren kann und was da passiert, wenn man einen Weg geht. Und warum das dazu kommt, dass die Leute Probleme haben. Weil sie alles negativ dann sehen. Ne? Ist ja logisch. Wenn Ihr Kind irgendwo hingehen würde, was total negativ ist, hätten Sie auch Probleme, oder? Ganz klar. Das ist auch berechtigt für meinen Vater. Und dann war zwischen uns Funkstille. Es war keine Kommunikation da. Mein Vater war enttäuscht. Er hat dann eine Kassette besprochen von 2 Stunden. Ich werde das nie vergessen. Und er hat mir eine gewaltige Predigt gehalten, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe von ihm. Und zum Schluss hat er gesagt, wenn du bei dieser Thematik bleibst, bist du nicht mehr mein Sohn, du bist für mich tot. Das war heftig für mich. Und dann habe ich dort, wo ich da Koch gelernt habe, meine Frau kennengelernt. Ich habe mich mal in den Finger geschnitten, da musste ich auf die Pflege, da hat mich so ein nettes Mädchen verbunden. Ich dachte, mein, das ist aber ein nettes Mädchen, ne? Sie ist schüchtern, ich bin schüchtern, vielleicht passen wir zusammen. Ja? Da habe ich mich immer öfters geschnitten, ich hab mich nur von ihr verbinden lassen, ja? Und das war ein Genuss, so habe ich meine Frau damals kennengelernt. Wir haben uns immer besser kennengelernt und dann irgendwann kannte ich sie so gut, dass ich sagte, ich möchte mit dir ein gemeinsames Kissen teilen. Also es war ein Heiratsangebot auf orientalische Art, ja. Und sie hat auch noch Ja gesagt, ja. Und jetzt kam der Punkt, dass wir Hochzeit feiern wollten und wir haben überlegt, sollen wir die Eltern einladen, ja oder nein. Er war ja böse auf mich, sehr, und die Verwandtschaft. Und wir haben sie eingeladen, 6 Wochen vor der Hochzeit. Die Wochen gingen weg wie Butter unter der Sonne. Und die haben nicht angerufen, sie haben sich nicht gemeldet. 2 Tage vor der Hochzeit ruft mein Bruder an. Wo ist das? Wann ist das? Wir kommen. Tschüss. Oh, oh, dachte ich mir. Das könnte kritisch werden. Sie kamen, wir haben dann geheiratet. Wir haben in so einer Kirche wie hier geheiratet und meine Eltern saßen dann in der ersten Reihe. Man hat auf den Fotos gesehen, sie sind sehr, sehr sauer. Wir reden ja durch die Mimik, durch die Gestik, durch die Augenbrauen. Auf den Fotos haben wir ganz klar gesehen, sie sind sehr, sehr sauer. Nach der Hochzeitsfeier, keep smiling, Freudenstrahlen, als würden sie für Colgate Werbung machen, Dentagard, ja. Und dazwischen ist etwas passiert. Sie waren auf einer christlichen Hochzeit. Und während der Hochzeit rempelt mich mein Vater und sagt, du, was ist hier los? Hier ist eine Atmosphäre, die, er hat gerungen. Ich wusste in seinen Augen, in seinen Gestiken, er ringt. Was ist das, ja? Kaum war er fertig zu fragen, rempelt mich mein Bruder an, was ist hier los? Diese Leute sind so anders. Sie haben etwas anderes da. Was ist das? Was glauben Sie, was ich ihm gesagt habe? Weißt du, Papa, habe ich gesagt, diese Leute kennen Gott persönlich. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Weil das ist ja wirklich oftmals schwierig, Gott persönlich kennenzulernen in den verschiedenen Religionen. Aber das war meine Antwort. Und wir saßen da nach der Hochzeitsfeier dann zusammen. Mein Vater fragte, sag mal, wieso bist du den Weg gegangen? Ich habe dann gesagt, Papa, ich habe genau das empfunden wie du. Ich habe etwas gesucht, wo ich das Gefühl hatte, ich habe es jetzt gefunden. Und diese Leute haben biblische Prinzipien, die uns sehr nah sind. Es gibt so viele vergleichende Momente. Es gibt so viele Parallelen miteinander, weil wir an die gleichen Bücher glauben. Und er hat dann mich noch ein paar Sachen gefragt und dann sagte er etwas, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Er sagte, ich sehe, es gibt unter den Christen noch andere Christen auch noch. Die sind nicht alle schlecht. Denn Christen können ja nach ihrem Denken schlecht sein. Keine Moral, keine Haltung, keine Prinzipien. Und dann sagt er zu mir, mein Sohn, du bist auf dem guten Wege, geh weiter diesen Weg. Du bist gut aufgehoben. Er hat gesehen, ich bin kein böser Mensch geworden. Im Gegenteil, ich bin ein geistlicher Mensch geworden. Für mich ist Gebet wichtig, für mich ist Gott wichtig, für mich sind die Worte Gottes wichtig, für mich ist meine Familie wichtig. Ich halte sehr viel von Treue. All diese Prinzipien, ich bin respektvoller seitdem auch, habe Respekt und Achtung, nicht nur vor dem Älteren, was wir im Islam im Orient haben, sondern auch vor anderen Menschen, vor anderen Glaubensrichtungen. Das ist der Weg, wie ich ihn erzählt habe, eben wie ich eigentlich den Glauben, den tiefen Glauben zu Gott gefunden habe. Und ich bin sehr dankbar dafür. So, und jetzt ist der Moment, wo wir Fragen stellen können. Die Frage ist hier, ist der Bau von Minaretten in der Schweiz rein religiös motiviert oder könnte die Motivation eventuell auch politischer Art sein? Zum Beispiel hinsichtlich der Gerichtsbarkeit. Ich weiß jetzt nicht ganz konkret mit der Gerichtsbarkeit, aber ist der Bau von Minaretten in der Schweiz eine rein religiös motivierte Geschichte oder politisch? Ich kann Ihnen nur so viel antworten, dass wenn wir eine Kirche bauen in diesen Ländern und wir haben die Erlaubnis, dann ist es ein rein religiöser Akt. Das Minarett und die Moschee ist ein religiöses Instrument, ein religiöses System. Das ist ganz wichtig. Wir haben in der Schweiz Religionsfreiheit und es ist ein sehr, sehr hohes Gut, den wir über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte erarbeitet haben. Und viele Länder stehen auch dahinter. Und diese Minaretten, diese Moscheen, ist eine rein religiöse Motivation. Das kann ich hier sagen. Aber, es kommt ein Aber, Religion und Politik in den islamischen Ländern ist nicht so strikt zu trennen. Das trennt man nicht. Und Mustafa Kemal Pascha Atatürk, diese Kemalisten, hat den Laizismus, also die Trennung zwischen Religion und Staat eingeführt. Auch in der Türkei ist rein gesetzlich Religionsfreiheit. In der Praxis gibt es da und dort Mühe, aber rein gesetzlich wird das praktiziert. Somit ist es manchmal schwierig, wenn ein Land religiös motiviert vorangeht, weil nämlich die Politik und Religion oftmals zusammen sind. Verstehen Sie, was ich meine? Und deshalb kann es zu einer Verzerrung führen. Aber das hat mit den Bauten der Minaretten hier in der Schweiz nichts zu tun. Diese politische Motivation ist immer regional in dem Land selber. Da ist, wenn dann, das theokratische Gottesstaatprinzip. Nicht hier. Hier geht es wirklich nur darum, dass man hier eine Moschee baut, wo man sich da treffen kann, wo man Anbetung praktizieren kann. Und zu einem Moschee scheint es auch ein Minarett zu gehören. Das Minarett wird als Instrument benutzt oftmals, um rauszurufen, um die Leute und die Gläubigen zum Gebet einzuladen. Ich meine, wenn hier jetzt plötzlich ein Minarett stehen würde oder eine Moschee mit einem Minarett, wird es wahrscheinlich vermutlich nicht praktiziert, weil da nicht um dem Minarett herum alle Leute wohnen, oder? Wird er nicht sein. Von daher denke ich mal, ist es nicht eben diese politische Interesse an dieser Geschichte des Minaretts oder Moscheebauten. Eine andere Frage wurde gestellt hier. Haben wir das richtig verstanden? War Mohammed Analphabet, wie Sie das sagten im ersten Vortrag? Wenn man einen Moslem fragt, wie ist der Koran entstanden? Tun Sie das mal. Fragen Sie mal einen Moslem, haben Sie keine Angst. Das sind ganz liebe Menschen. Ja? Solange wir miteinander reden und uns in die Augen gucken, ist die Welt in Ordnung. Solange wir Respekt und Achtung voneinander haben. Da wird aber Moslem sagen, der Koran kam als eine tutto-komplette Version vom Himmel runter. Das ist im Volksislam, also man muss unterscheiden zwischen dem theologischen Islam und dem Volksislam, wie man oder wie es praktiziert wird im Alltag. Das ist der Volksislam, die Volksfrömmigkeit. Da ist der Glaube sehr stark ausgebreitet, dass der Koran als komplette Version von oben runtergekommen ist. Aber die Theologen im Islam, ich habe sehr viele auch theologische Freunde, Islamisten, eben Geschichtsprofessoren, wir diskutieren miteinander, wir schauen uns in die Augen, wir haben Respekt voneinander, wir bekämpfen uns nicht. Ja? Und wenn man das diskutiert und wenn man eben diese Fragen stellt, ist ganz klar, es gibt drei Quellen für den Koran. Und diese drei Quellen sind islamisch, theologisch, koranisch belegt. Erstens, es heißt im Koran, dass eben Mohammed Analphabet war, das steht direkt im Koran. Und durch ein Wunder konnte er schreiben. Das ist ein Wunder, wird dargestellt. Und zweitens, Mohammed hat Dinge gesehen und berichtet und ein anderer hat es geschrieben. Das ist die zweite Quelle. Islamisch-koranische Aussage, bitte. Und die dritte Quelle ist, es kamen Fragmente, Teile als Versionen komplett runter. Von oben, vom Himmel. Das sind die drei Quellen, die islamisch, koranisch, theologisch von Wissenschaftlern, auch islamischen Wissenschaftlern erklärt wird. Und ich denke, ist auch richtig, denn das sind die Quellen, wir müssen auch sachlich, sauber forschen und auch Aussagen machen. Genauso wie die Bibel eine Entwicklung zur Kanonisierung gebraucht hat, genauso hat der Koran eine gewisse Entwicklung gemacht, bis er etwa 30, 40 Jahre später ihre Endfassung hatte. Das ist eben auch, Theologen sagen das, islamische Theologen, und ich kann das auch bestätigen. Dazu diese Frage, die Antwort zu dieser Frage.
Also ich habe eigentlich keine Fragen, aber ich möchte einfach mich mal bei Ihnen ganz herzlich bedanken für diesen unfeindlichen Vortrag über den Islam.
Wie?
Ich bin Moslem und verheiratet mit einer Christin. Mhm. Und wir haben ab und zu hier schwierig, weil wir Moslem sind und so weiter. Und diesen Vortrag wollte ich unbedingt heute Abend sehen und das hat mir ganz gut gefallen. Manche sind Christen, manche sind Moslem, wie Nevzat Bey, Herr Avcı gesagt hat. Es ist wichtig, dass wir miteinander reden, miteinander kommunizieren und das muss nicht unbedingt eine Entspannung mit sich einbringen. Ja. Von dem her, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag, möchte ich mal sagen.
Dankeschön.
Hat der Islam der gleiche Gott, wie die Christen ihren Jahwe haben? Weil ich habe so verstanden, dass Mohammed Allah. Aus 360 Götter ausgewählt hat.
Ja. Das ist eine gute Frage. Diese Frage kommt sehr, sehr oft. Wenn ein Moslem von Allah redet und ein Jude von Jahwe und ein Christ von Gott, kann ich Ihnen versichern, dass wir alle über den gleichen, also höheren Wesen sprechen. Es geht um das höhere Wesen, was über dem Menschen steht, der kein Mensch ist. Zu sagen zum Beispiel, dass Moslems Allah anbeten, und zu sagen, dass sie den Teufel anbeten, das ist so nicht in Ordnung und nicht korrekt. Das stimmt nicht. Denn sie beten das höhere Wesen an, wie auch ein Jude, den Jahwe oder ein Christ, Gott. Sie meinen Gott damit. Also fragen Sie einen Moslem, ich kann fragen. Wenn Sie von Allah sprechen, meinen Sie doch Gott, oder? Und ich weiß, er meint Gott. Was unterschiedlich sein kann, und da müssen wir auch fair sein miteinander, das Gottesbild kann unterschiedlich sein. Also, wie ist Gott im Islam? Wie ist Gott im Judentum? Wie ist Gott im Christentum? Wie ist Gott im Buddhismus? Wie ist Gott im Hinduismus? Das Gottesbild ist wichtig. Was für Informationen haben wir, was zu einem Gottesbild führt. Ja? Das ist sehr wichtig. Das kann ein bisschen unterschiedlich sein. Und ich kann Ihnen sagen, Einnahme, weil ich vorhin sagte, dass ich den 100. Namen Allahs kenne. Gehen Sie mal die 99 Namen Allahs durch. Gehen Sie mal ins Internet und schreiben Sie die 99 Namen Allahs im Islam. Gehen Sie mal die Namen durch. Und ich kann Ihnen sagen, Sie werden eins entdecken. Das sind unglaubliche schöne Beschreibungen von Allah, von Gott. Wunderbar. Die kann ich sogar als bibelgläubiger Mensch unterschreiben. Machen Sie das mal. Warum soll ich das kritisieren? Ist doch schön. Wunderbare Namen. Aber ein Name möchte ich ergänzen. Und zwar mit Respekt vor meinen islamischen Freunden. Mit voller Achtung. Ein Name kommt unter den 99 Namen nicht vor. Und diesen 100. Namen, so sagt es die Schrift, Mohammed sagt im Koran, wenn du über die Sachen, die ich schreibe, im Zweifeln bist, in Sure 10, 95, im Zweifeln bist, dann geh zu denen, die die Schriften haben, vor dir gelesen haben, sie werden dir Antworten geben. Es ist eine Aufforderung, auch an die anderen Schriften zu glauben. Und da kommt der 100. Name vor. Der 100. Name heißt, ich heiße und ich bin Liebe. Sehr interessant. Liebe wird umschrieben in den 99 Namen. Umschrieben in irgendeiner Form. Der Barmherzige, der Allgnädige, der Große, schnell zur Gnade schreitende und so weiter. Aber das Wort Liebe, das habe ich gefunden in den Schriften, wie Mohammed auffordert, die Schriften, nämlich Tora, Psalmen, Propheten und Evangelium von Jesus zu lesen. Dazu fordert und lädt Mohammed ein. Lest die Schriften, sagt er. Guckt nach, wenn ihr über die Geschichten, die ich erzähle, im Zweifeln seid. Somit ist Allah, wenn Sie von Allah sprechen, meinen Sie Gott. Und wir sollten in Respekt auch begegnen und unsere Götter nicht einfach mal jetzt aufeinander raufen lassen, Krieg führen lassen. Krieg der Götter, Krieg der Sterne, ja, sollten wir nicht zulassen. Ist Unsinn. Sie reden von Gott, Sie glauben an diesen Gott. Ich denke, wir können voneinander lernen, um dieses Gottesbild ein Stück weit noch zu erweitern. Das ist unsere Aufgabe als Mensch auf dieser Erde. Also Kopfbedeckung, was wir folgen. Es ist so, es gibt im Islam verschiedene Richtungen. Schiiten, Sunniten und die Kopfbedeckung-Problematik kommt bei beiden vor. Wenn man einen Moslem fragt, warum macht ihr Kopfbedeckung, wird er antworten, dass es eben aus religiösen Gründen die Frau ihre Scham bedecken soll, aus diesen Gründen es kommt. Aber die Stellung der Frau und die Kopfbedeckung wird nicht durch den Koran geregelt. Also wenn ein Moslem sagt, die Stellung der Frau und auch Kopfbedeckung ist im Koran gesund, vernünftig und normal, die Stellung der Frau ist gut, hat er im Prinzip recht. Weil der Koran sagt nichts Negatives darüber. Nicht mehr und nicht weniger, was in der Bibel steht. Das habe ich mal untersucht, ja. Aber die Stellung der Frau und die Kopfbedeckung wird stärker geprägt durch die Hadith, durch die Überlieferungen. Darüber wird eben die Stellung der Frau und die Kopfbedeckung geregelt. Und da kommen einige Aussagen vor, die bedenklich sind. Wobei, ich muss dazu sagen, es gibt islamische Bewegungen, mit denen stehe ich teilweise in Kontakt, die die Überlieferung als Glaubensgrundlage ablehnen. Die sagen, ist sehr interessant, wir wollen uns auf den Koran berufen und nicht auf die Überlieferung. Das gibt es auch. Auf der anderen Seite müssen Sie auch verstehen, die Kopfbedeckung, die Haare der Frau, die Körperteile der Frau sind ja etwas, was den Mann irritieren kann, verführen kann. Ich glaube, dass wir mit der Kopfbedeckung keine Probleme kriegen sollten. Warum? Weil in diesen Ländern, sei es Iran, Afghanistan oder woanders, ist das ganz normal. Also wir sollten uns nicht aufregen hier. Das führt zu Bauchweh, Magengeschwüre, Mundgeruch und alles Mögliche. Ja? Macht keinen Sinn, es ist nicht nötig. Weil das ist dort bei denen normal. Wir sollen also über die uns keine Sorgen machen. Wo es manchmal Schwierigkeiten geben kann, ist, wenn eben muslimische Kinder oder Orientalen eben beide Kulturen hier erleben, hier in unserem Land. Wenn sie also christliche, westliche Werte kennenlernen oder Unwerte oder was auch immer, ja, und plötzlich eben dann auch mal ab 14 so oder 13, 14, 15 zu einer Kopfbedeckung es kommt. Das könnte manchmal zu Spannungen führen, aber selbst da fügen sich diese jungen Damen. Ja? Und ich muss dazu sagen, dass es viele islamische Länder und Bewohner der Länder gibt, die das nicht so praktizieren. Also in der Türkei zum Beispiel, wenn sie nach Istanbul fahren, ich meine, ich denke, vielleicht können das einige bestätigen, die hier sind, werden sie nicht die meisten Leute vorfinden, die mit Kopfbedeckung rumlaufen. Das sind große Städte, ein liberales Land ist es, aber man beobachtet das stärker in Dörfern dann, ja, wo der Glaube noch ein bisschen, noch stärker ein soziales Gefüge hat. Da beobachtet man das, dass vielleicht dann stärker zur Kopfbedeckung kommt. Und ich meine, in diesen Ländern selber wird es praktiziert und die kommen gut zurecht damit. Hier führt es manchmal zu Problemen, wenn sie beide Kulturen kennenlernen. Ja, es gibt einige sehr konservative Länder, die praktizieren die Scharia, das islamische Recht, die Handhabung, den Umgang, das islamische Gesetz, die Anwendung eben im Alltag, das Scharia-Recht. Das sind meistens so theokratische Länder noch, die das sehr stark noch praktizieren. In der Türkei nicht so. Deshalb gab es ja damals auch Spannungen mit den sogenannten Kemalisten, Mustafa Kemal Pascha Atatürk, der eben den Laizismus, diese Trennung zwischen Staat und Religion gebracht hat. Und das Militär in der Türkei wacht sehr stark darüber, dass eben nicht hier eine einseitige islamische Richtung entsteht, die fundamentalistisch wäre. Sonst boykottieren das, machen dann einen Putsch und dann setzen sie neue Regierungen ein. Also die Masse der Leute ist auf dem Weg der Liberalität, kann ich sagen. Aber wo die Scharia angewandt wird, gibt es manchmal auch für die Bevölkerung ja ein hartes Urteil manchmal. Ja? Aber sie wird in der Türkei in diesem Zusammenhang, haben Sie recht, nicht so praktiziert. Richtig. Dann möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich möchte ganz kurz auf ein Buch aufmerksam machen. Sie werden unten noch eine Möglichkeit haben, eben dieses Buch relativ günstig zu erwerben. Das Christentum begegnet dem Islam. Eine religiöse Herausforderung. Es ist eine gute Zusammenstellung, eine gute Erklärung von der Geschichte, Entwicklung, Koran, Islam, Christentum, Koran, Bibel. Es ist eine gute Möglichkeit, hineinzuschauen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Offenheit, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Ihnen einfach empfehlen, bleiben Sie im Gespräch, suchen Sie Dialog, hören Sie genau hin, was gesagt wird in den Medien, erweitern Sie Ihren Horizont. Die Menschen sind feine Menschen und der Moslem soll auch kennenlernen, dass wir auch feine Menschen sind, Schweizer feine Menschen sind, Deutsche feine Menschen sind. Respekt und Achtung, wenn wir uns begegnen. Und das wunderbare Gut, was die Menschheit erarbeitet hat, der Religionsfreiheit, der guten Menschenrechte, sollten wir so schnell nicht aufgeben. Ich möchte keine politischen Äußerungen machen, aber ich möchte nur empfehlen, dass wir Religionsfreiheit und die guten Menschenrechte, die wir über viele Jahre erlebt und gefunden haben, nicht einfach so rausschmeißen. Natürlich, das Land praktiziert Religionsfreiheit. Wir sind dankbar darum. Und wir sollten, nur weil Moslems ihren Glauben ausleben wollen, eben dieses Recht auf Religionsfreiheit, meiner Meinung nach, und auf die guten Menschenrechte, nicht einfach opfern. Dankeschön. Schönen Abend noch.